Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 12. Und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Wenn wir uns einmal die Frage stellen würden, welcher Wesenszug bei unserem Herrn Jesus besonders bewundernswert ist, dann könnten wir darauf im Grunde genommen gar keine Antwort geben. Sämtliche Wesenszüge waren in vollkommener Harmonie in seiner Person vereinigt und hatten ihren Urgrund in seiner wunderbaren Liebe zu seinem himmlischen Vater und uns Menschen. Und so staunen wir über seine Treue, über seine Güte, seine Barmherzigkeit und seine Sanftmut und Demut. Wir staunen auch über seine Geduld im Umgang mit den Menschen, die ihn nicht verstehen wollten, beziehungsweise ihn einfach nicht verstanden. Wie groß war doch die Gefahr für ihn, in seinem Glaubenslauf durch diese Welt müde zu werden. Er war die böswillige Ablehnung von Seiten der religiösen Führer in Israel, der Pharisäer und Sadduzäer, und das mangelnde Verständnis bei seinen Jüngern. Doch er hielt sie alle aus. Und da lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 3, das Wort, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Also der Herr Jesus hat viel Widerspruch gegen sich von Seiten der Sünder, ob es nun seine Feinde gewesen sind oder aber auch das Unverständnis seiner Jünger, ertragen. In großer Geduld hat er das alles ausgehalten. Es ist müßig, darüber nachzudenken, was ihm wohl mehr zu schaffen machte. Der Widerspruch von Seiten seiner Feinde oder der Kleinglaube und auch das Unverständnis seiner Jünger. Was uns nun betrifft, so ist unser Herr nicht in erster Linie unser Vorbild, sondern vor allem unser Stellvertreter. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder bedenken. Der Herr Jesus ist natürlich auch unser Vorbild, aber nicht in erster Linie. In erster Linie ist er unser Stellvertreter, dann erst unser Vorbild für das, was wir in der Nachfolge Jesu zu tun und zu lassen haben. Er ist unser Stellvertreter sowohl hinsichtlich unserer Gerechtigkeit vor Gott, und diese Gerechtigkeit ist hundertprozentig. Da fehlt gar nichts. Eine vollkommene, bleibende, beständige Gerechtigkeit, die wir haben in Christus vor Gott. Und auch hinsichtlich unseres Wandelns, unseres Verhaltens ist er die Quelle unserer Kraft. Und das ist immer wieder aufs Neue Grund unserer Freude und Dankbarkeit, dass wir alles in Christus haben. In unserem Abschnitt hat unser Herr es, wie so oft, zu tun mit dem Kleinglauben und hier dem damit verbundenen Mangel an Verstehen seiner Jünger. Ihr Kleingläubigen, so heißt es hier in Vers 8, tadelt er seine Jünger. Und versteht ihr noch nicht, oder wieso versteht ihr denn nicht? So lesen wir in den Versen 9 und 11. Versteht ihr noch nicht? Wieso versteht ihr denn nicht? Warum begreift ihr nicht, was ich euch sagen will? Und wir fragen uns, warum verstanden die Jünger den Herrn nicht, als er ihnen sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Warum haben sie ihn nicht verstanden? Zunächst einmal die Situation, was war geschehen? Unser Herr hatte eine ernste Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und Sadduzäern gehabt. Und wieder einmal zeigte sich in dieser Auseinandersetzung ihr boshafter Unglaube, indem sie ein Zeichen von ihm forderten, das ihn als Messias ausweisen sollte. Und dabei hatte unser Herr Jesus Christus schon viele Wunder getan, die ihn aufgrund der Prophezeiung in Jesaja Kapitel 35 als Messias bestätigten. Ihre Zeichenforderung war also völlig unbegründet und nichts anderes als eine freche Provokation. Sie wollten Jesus als Messias nicht akzeptieren. Sie wussten sich von ihm in ihrer eigenen Frömmigkeit in Frage gestellt, und das war ihnen ein großes Ärgernis. Wer hat das schon gerne, wenn man in Frage gestellt wird, in der einen oder anderen Beziehung, auch von Seiten unserer Mitmenschen, manchmal auch unserer Brüder und Schwestern im Glauben? Das haben wir nicht gerne. Und so hat der Mensch es auch nicht gerne, wenn er von Gott her kritisiert wird, in Frage gestellt wird. Umgekehrt ist es uns lieber, ja, dass wir Gott kritisieren im Blick auf das, was er ist und was er tut. Der Herr Jesus erteilt ihnen hier eine derbe Abfuhr, wenn er zu ihnen sagt, ein böses und abtrünniges, wörtlich ein ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. Das ist interessant. Ja? Er ließ sie einfach stehen, wollte mit ihnen nicht mehr sprechen und ging davon. Das Zeichen Jonas ist das Zeichen seines Todes und seiner Auferstehung von den Toten. Nun, von all dem waren die Jünger Jesu Zeugen gewesen. Sie hatten das also miterlebt, diese Auseinandersetzung. Und darüber hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen, als sie nun zum anderen Ufer des Sees übersetzten. Und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Naja, das ist ja solch eine Sache mit unserer Vergesslichkeit. Da kann man unliebsame Erfahrungen machen und auch andere mit uns. Als ihnen das nun bewusst wurde, dass sie kein Brot mitgenommen hatten, dass sie ja nicht für ihr leibliches Wohl gesorgt hatten, da nutzte unser Herr Jesus Christus diese Gelegenheit, um sie vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer zu warnen. Das hat der Herr Jesus immer wieder getan, solche Gelegenheiten hat er genutzt. Ja? So, wie wir zu sagen pflegen, so mitten aus dem Leben gegriffen, situationsbedingt, hat er dann geistliche Anwendungen gebracht, geistliche Wahrheiten vermittelt. Und so auch hier. Unser Herr Jesus nutzt also die Gelegenheit, um sie vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer zu warnen. Und dabei gebraucht er das Bild vom Sauerteig, der den ganzen Teig durchdringt. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Er gebraucht den Sauerteig als ein Bild des Verderbens, wie Paulus es übrigens auch tut im 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Ich lese uns einmal diese Stelle, 8. Vers. Wir werden später noch einmal auf diesen Abschnitt zurückkommen. Da heißt es: Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Paulus nimmt hier Bezug auf das Passafest. Und während des Passafestes, während der 7 Tage, durfte kein Sauerteig im Hause zu finden sein. Musste also entfernt worden sein in dieser Zeit. Und zwar unter Androhung oder bei Androhung der Todesstrafe. Durfte also kein Sauerteig im Hause zu finden sein. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 12. Und nun wird bei den Jüngern deutlich, was die Ursache für den Mangel an Verständnis war, warum sie die Worte Jesu nicht auf die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer bezogen, sondern vielmehr darauf, dass sie kein Brot mitgenommen hatten. Die leibliche Speise war ihnen wichtiger als die geistliche. Ähnlich finden wir das im Johannesevangelium, und zwar im Zusammenhang mit der Begegnung, die unser Herr Jesus Christus hatte mit der Samariterin. Da kommen seine Jünger zu ihm aus der Stadt zurück und ermahnen ihn. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht? Sie haben einfach nicht verstanden, was der Herr Jesus meinte. Hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein werde. Es war himmlische Speise, von der er hier sprach, nicht Speise für seinen Leib. Und so haben auch die Jünger ihn hier nicht verstanden, weil ihnen die leiblichen Bedürfnisse, die materiellen Bedürfnisse wichtiger waren, die Stillung ihrer leiblichen Bedürfnisse wichtiger war als die geistlichen Güter, von denen Paulus ja auch spricht im Epheserbrief Kapitel 1. Das kann man ganz allgemein formulieren: Den Jüngern waren die irdischen Belange wichtiger als die geistlichen. Und darum sorgten sie sich mehr um ihre irdischen Bedürfnisse als um ihre geistlichen Bedürfnisse. Das liegt uns ja auch von Natur aus viel näher. Und auch was das messianische Reich betraf, hatten sie mehr eine irdische Vorstellung von diesem Reich. Sie hatten, und diese Meinung teilten sie ja auch mit den übrigen in Israel, eine irdische Erwartung im Blick auf das messianische Reich. Keine himmlische, keine geistliche. Und darum tadelt unser Herr sie wegen ihres Kleinglaubens, als sie im Augenblick nicht wussten, wo sie Brot hernehmen sollen. Sie hatten es ja vergessen mitzunehmen. Jesus erinnert sie daran, dass sie immer auf wunderbare Weise versorgt worden waren. Als das Jesus merkte, dass sie ihn gar nicht verstanden, Da sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Denkt ihr nicht an dieses große Wunder, das ich getan habe? Womit nicht nur die vielen Menschen versorgt worden sind um euch herum, sondern ihr selbst auch noch. Wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt, damit nichts umkam. Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt. Denkt ihr nicht daran? Habt ihr das denn vergessen? Dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen, das konnte passieren. Aber was sie nicht vergessen durften, das war, dass Gott für all ihre irdischen Belange sorgen wollte. Und dass er das bereits in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt hatte. Und wenn ein Wunder dazu nötig war. Und das gilt eben auch für uns. Wir sollten nicht vergessen, dass der Herr Jesus uns in der Vergangenheit immer wieder wunderbar versorgt hat. Und was eigentlich die Hauptsache ist, nämlich trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles, alles was ihr für eure irdische Existenz braucht, zufallen. Alles wird euch zufallen. Es ist gut, wenn wir hin und wieder mal die Sorgenpredigt lesen, Matthäus Kapitel 6. Wir erleben ja zurzeit eine enorme Teuerung in unserem Lande. Ich meine, wir haben noch genug. Wir haben genug zu essen, zu trinken, wir haben Wohnungen und dergleichen. Wir haben alles, was wir brauchen im Augenblick. Ja? Und doch merken wir den schleichenden Prozess einer Inflation. Alles Mögliche wird teurer, und zwar nicht nur um 1 Cent. Ja? Sollten wir uns deshalb Sorgen machen? Es heißt im Alten Testament in einem der Psalmen ein wunderbares Wort, das wir im Glauben in Anspruch nehmen dürfen. In der Teuerung sollen sie genug haben. Hat uns der Herr in der Vergangenheit auf wunderbare Weise immer wieder versorgt, so wird er es auch in Zukunft tun. Er ist unsere irdische Versorgung. Wir brauchen diese Versorgung, um irdisch leben zu können, um existieren zu können, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Und nicht umsonst finden wir im Vater unser die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Übrigens, Luther hat in seiner Auslegung des Vater unsers das zunächst einmal, dieses tägliche Brot, zunächst einmal auf das Wort Gottes bezogen, ja? Wir merken, was ihm das Wichtigste war, das Wort Gottes. Unser tägliches unser tägliches Brot gib uns heute. Ja? Das Wort Gottes, das brauchen wir unbedingt. Wichtiger als alles andere. Es ist wichtig, dass wir eine irdische Versorgung haben, aber es ist nicht das Wichtigste. Es ist insofern wichtig, damit wir überhaupt existieren können, und das Reich Gottes hier auf dieser Erde gebaut werden kann. Aber wir müssen eben immer wieder Acht haben, dass die irdischen Sorgen das Wort Gottes in uns nicht ersticken. Und darauf weist der Herr Jesus hin in Matthäus Kapitel 13 im Gleichnis vom Sämann. Da heißt es in den Versen 22 und 23, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum, interessant, ja? Der betrügerische Reichtum, also Reichtum ist etwas, worauf man sich nicht verlassen kann, ja? Der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und versteht, ja? Das Wort hört nicht nur mit den leiblichen Ohren, sondern mit dem Herzen und versteht, es auch immer wieder bewegt, wie Maria es getan hat. Und dann auch Frucht bringt, das ist die Folge davon. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach, da gibt es dann noch Unterschiede. Ja. Eine irdische Gesinnung und irdische Sorgen hindern uns also am Verstehen der geistlichen Wahrheiten. Das Wort wird erstickt dadurch. Darauf kommt es für uns an, um das Verstehen geistlicher Wahrheiten, um die gesunde, um die heilsame biblische Lehre. Und darum geht es Jesus hier und darum die Mahnung in Vers 11, wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die viel größere Gefahr für sie, für ihr Leben, bestand also in der falschen Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und Markus ergänzt noch, indem er auch die herodianische Partei erwähnt, eine politische Bewegung der damaligen Zeit, auch in der Theologie heute sehr präsent. Das ist also die größere Gefahr, diese falschen Lehren der Pharisäer, der Sadduzäer, der Herodianer. Viel größer ist diese Gefahr als die Gefahr, das tägliche Brot und die materiellen Bedürfnisse nicht gestillt zu bekommen. Gott sorgt schon dafür. Wenn wir die Akzente richtig setzen, dann sorgt Gott auch für unsere irdischen Belange und Bedürfnisse. Zwei Hauptgefahren für unser geistliches Leben erwähnt Jesus an dieser Stelle. Zum einen die Lehre der Pharisäer und zweitens die Lehre der Sadduzäer. Die Lehren der beiden Hauptvertreter der jüdischen Religion in der damaligen Zeit sind uns nicht unbekannt. Bei den Pharisäern handelte es sich im Kern ihrer Lehre um die Gerechtigkeit vor Gott, die sich ein Mensch durch seine Werke, also durch die Ausübung seiner selbstgerechten Frömmigkeit, verdienen will. Das war der Kern ihrer Lehre. Es kamen auch viele menschliche Vorschriften noch hinzu. Es ist eine Lehre, die wir als Werkgerechtigkeit bezeichnen und die in ihrer groben Form auch in unserer Zeit vertreten und praktiziert wird. Und dabei maßt man sich an, wie es heißt in Lukas 18, Vers 9, fromm zu sein, lebt also im falschen Selbstvertrauen und verachtet natürlich auch die anderen, die nicht so fromm sind. Ja? Das ist eine Folge der Werkgerechtigkeit. Eine feinere Form dieser Lehre findet sich überall dort, wo man zwar davon spricht, dass man allein durch den Glauben an die Gnade Jesu selig wird, aber sich doch auf den eigenen Gehorsam mehr verlässt als auf den stellvertretenden Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus. Oder aber beides zur Grundlage seiner Heilsgewissheit macht, wie das geschieht beispielsweise in der sogenannten Lordship Salvation Lehre. Ja? Da macht man nicht nur die Rechtfertigung zum Fundament unsere Heilsgewissheit, sondern auch noch die Heiligung. Ja? Ich war etwas, was wahrzunehmen ist, was zu sehen ist, nach außen hin, wird dann auch zum Fundament unserer Heilsgewissheit. Das ist eine falsche Lehre, ne? Die leider eben auch ganz besonders von John MacArthur vertreten wird. Ne? Den wir ja an sich schätzen. Ne? Ein guter, gesegneter Mann, aber an dieser Stelle irrt er sich. Ne? Eine Verschiebung des Hauptakzentes von der Glaubensgerechtigkeit hin zur Heiligung in der Verkündigung oder aber auch im persönlichen Glaubensleben wirkt sich auf Dauer immer schädlich aus. Auch dann, wenn man betont, dass auch das Verhalten des Christen in der Nachfolge Jesu ein Werk der Gnade ist. Ja? Das kann man dann durchaus sagen. Aber im Zentrum steht nicht mehr die hundertprozentige Gerechtigkeit vor Gott, die wir in Christus haben, als Fundament unserer ewigen Errettung, sondern eben auch die Heiligung. Ja? Das ist das Problem. Das wirkt sich immer schädlich aus, wenn der Akzent, der Hauptakzent, nicht mehr auf der Rechtfertigungsgnade, auf der Glaubensgerechtigkeit liegt, sondern mehr die Heiligung, die Nachfolge, das, was wir tun sollen in der Nachfolge Jesu, im Zentrum steht. Ja? Dann wird es immer kritisch und sogar auch gefährlich. Schadet unserem Glaubensleben. Eine solche Verschiebung ist nicht neu, sondern findet sich bereits in früheren Jahrhunderten. Und so klagt zum Beispiel Johann Christoph Blumhardt, er lebte 1805 bis 1880 in einem seelsorgerlichen Brief, wenn er schreibt, eigentümlich aber ist es, dass man jetzt das Evangelium gegen früher damit verschiebt, dass man die Heiligung statt der Rechtfertigung zu seinem Mittelpunkt macht. Ja? Also schon in seiner Zeit war das der Fall. Und das sagt ein Mann, der wahrlich kein unheiliges Leben geführt hat. Ne? Wirklich nicht. Das Heil haben wir allein, ausschließlich in der Glaubensgerechtigkeit, hundertprozentig, nicht in äußeren Wahrnehmungen, nicht in unserer Erfahrung. Das können Bestätigungen sein, ja, über die wir uns auch freuen dürfen, die auch unseren Glauben stärken, aber niemals das Fundament unseres ewigen Heils. Das ist allein die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Das muss im Zentrum stehen. Und zwar immer und immer wieder betont werden, weil wir alle von Natur aus dazu neigen, die Akzente anders zu setzen. Ja? Das sehen wir ja im Galaterbrief beispielsweise, ne? Wo wir da eine grobe Form der Werkgerechtigkeit haben. Hier geht es um feinere Dinge innerhalb der Gemeinde Jesu. Ne? Alles in der Nachfolge Jesu, in unserem Heiligungsleben, in unserem Verhalten, ist eine Frucht der Glaubensgerechtigkeit. Ist eine Frucht davon. Aber niemals Grundlage unserer ewigen Errettung und Seligkeit. Also die Pharisäer haben wir auf der einen Seite, dann die Sadduzäer auf der anderen Seite, aber hier machen sie gemeinsame Sache gegen unseren Herrn Jesus. Ist ganz interessant, ja? Die unterschieden sich von den Pharisäern dadurch, dass sie nicht an die Existenz von Engeln und Geistern glaubten und die Auferstehung leugneten. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, Kapitel 23. Als der Apostel Paulus sich in Jerusalem vor dem Hohen Rat zu verantworten hatte, da spielt er die Pharisäer, das ist ganz interessant, wenn ihr das mal zu Hause nachlest, da spielt er die Pharisäer gegen die Sadduzäer aus. Ne? Ganz geschickt gemacht von Paulus. Göttliche Weisheit war das. Als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzäern. Und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel und Geister, die Pharisäer aber lehren beides. Stand ein großes Geschrei und so weiter. Ja? Lest euch das zu Hause, wenn ihr wollt, noch einmal durch. Äußerst interessant. Für die Sadduzäer war auch das ganze Alte Testament nicht maßgeblich, sondern die fünf Bücher Mose. Und ihnen widerstand unser Herr Jesus Christus mit aller Entschiedenheit, indem er sagte, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Man könnte sie die liberalen Theologen ihrer Zeit nennen, die auch einen dementsprechenden Lebensstil hatten. Sie leugneten das Übernatürliche. Ne? Denken an Bultmann. Entmythologisierung der Bibel, das war sein Programm. Ne? Die Wunder, die der Herr Jesus da hat, das sind alles Mythen. Ne? So behauptete er. Ja? Und ganz abgesehen von der Erlösung durch das Blut Jesu, das sei dem modernen Menschen nicht mehr zuzumuten. Ne? Das war Bultmann. Er hat seine Schüler bis in unsere Zeit hinein. Ne? Vielleicht auch hier und da in einer etwas abgewandelten Form. Also, die Sadduzäer, die Liberalen der damaligen Zeit, hütet euch vor ihrer Lehre, sagt der Herr Jesus, vor der Lehre der Pharisäer und vor der Lehre der Sadduzäer. Falsche Lehre verdirbt euer Glaubensleben, wie der Sauerteig den ganzen Teig durchdringt. Ein wenig Sauerteig, so schreibt Paulus im Brief an die Galater, ein wenig nur, durchsäuert den ganzen Teig. Wir wollen natürlich unterscheiden zwischen der Lehre und den Irrlehrern. Und Jesus meinte, hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Er sagt nicht, hasst die Irrlehre, die Irrlehrer. Das sagt er nicht. Saulus durch Gottes Gnade wurde zu einem Paulus, dem Verkündiger der freien Gnade Gottes in Christus. Und gibt es nicht auch Beispiele dafür, dass liberale Pastoren sich abgewandt haben von der Bibelkritik, von ihrem Unglauben und sich dem wahren Evangelium und der Bibeltreue zugewandt haben? Ich denke an Georg Adam Dietz, den gewaltigen Erweckungsprediger in Süddeutschland, der sich von seinem liberalen Denken unter dem Einfluss eines anderen Erweckungspredigers, Henhöfer ist es gewesen, der Wahrheit des Evangeliums öffnete. Oder wir denken an die neuere Zeit, an Eta Linnemann, einer Theologieprofessorin, die sich von ihrer falschen Theologie distanzierte. Also, diese Möglichkeit besteht immer, dass ein Irrlehrer überführt wird von seiner falschen Lehre und zum lebendigen Glauben kommt an das wahre Evangelium, das wir hier bezeugt haben in der Bibel. Inzwischen hatten die Jünger begriffen, worum es ihrem Meister zu tun war. Es ging ihm also nicht darum, dass sie Brot vergessen hatten, sondern es ging ihm um die falsche Lehre, vor der sie sich hüten sollten. Das hatten sie also verstanden. Das hatten sie verstanden, aber hatten sie wirklich verstanden, worum es geistlich ging, worin die große Gefahr dieser Lehren bestand? Nämlich, dass dadurch das Wesen Gottes, sein Wille, seine Herrlichkeit, die Offenbarung Gottes in seinem Sohn verdunkelt wird. Hatten sie das wirklich verstanden? Ich denke, nein. Die Jünger wussten, dass der Herr Jesus der Messias war, und wir lesen das ja auch von diesem wunderbaren Bekenntnis, das Petrus hier ausspricht, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das wussten sie. Es war ihnen durch Offenbarung zuteil geworden. Licht von oben, ja? Das hatten sie nicht von sich selbst, sondern das war ihnen durch Offenbarung Gottes zuteil geworden. Das hatte Gott ihnen also geoffenbart. Doch was das beinhaltete, wofür der Messias in die Welt gekommen war, das verstanden sie erst nach seiner Auferstehung. Die Wahrheit von seinem stellvertretenden Opfertod, seiner leiblichen Auferstehung, seiner Erhöhung, das verstanden sie, davon verstanden sie hier noch nichts. Erst später erkannten sie den leidenden Gottesknecht in seiner Herrlichkeit. Wie steht es da mit uns, ihr Lieben? Die großen Heilstaten Gottes in Christus sind bereits geschehen. Kreuz und Auferstehung. Haben wir ein rechtes Verständnis davon, was das eigentlich bedeutet? Was der Inhalt dieser wunderbaren Heilstatsachen Gottes in Christus Jesus ist? Verstehen wir, was das bedeutet, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist und dass wir als Gläubige Anteil haben an dieser Fülle der Gnade Gottes in Christus? Verstehen wir das, was den Inhalt unserer Glaubensgerechtigkeit ausmacht? Und da hinein gehört das Mitgekreuzigtsein. Und ich befürchte, wenn ich vom Mitgekreuzigtsein spreche, denken viele nur an Leidenswege, die sie zu gehen haben. Das ist aber gar nicht damit gemeint. Mitgekreuzigt sein heißt, dass wir in Christus Jesus der Sünde gestorben sind, auch dem Gesetz gestorben sind. Wie Paulus ja ausführlich lehrt auch, mit auferstanden sein, lebendig gemacht sein in Christus Jesus. Verstehen wir das, was Glaubensgerechtigkeit eigentlich beinhaltet, was uns zugerechnet wird, wovon wir leben dürfen? Wunderbare Wahrheit der Glaubensgerechtigkeit, dass wir in Christus, unserem Stellvertreter, das alles haben. Tod Christi und Leben Christi wird uns zugerechnet. Ein für alle Mal, bleibend bis in alle Ewigkeit. Es sind Wahrheiten voller Geist und Leben, die uns in Gottes Wort bezeugt werden. Quelle der Freude, Quelle der Kraft, für unser alltägliches Glaubensleben. Daran wurde ich jetzt neulich nochmal erinnert, durch ein Gespräch, das ich hatte mit jemandem, nicht hier aus Wuppertal. Dass damals, als ich über den Römerbrief so ausführlich gesprochen habe, gesagt wurde, wer es auch immer gewesen ist, gesagt wurde, wir brauchen doch auch etwas für den Alltag. Mit anderen Worten, man muss uns doch auch sagen, wie wir uns zu verhalten haben. Wie gehen wir als Eltern mit den Kindern um? Wie gehen wir als Kinder mit den Eltern um? Wie gehen wir mit dem Geld um? Diese Dinge, die interessieren uns doch viel mehr. Aber ich frage mich, solche, die Probleme haben, mit der Auslegung des Römerbriefes, besonders mit dem ersten Teil des Römerbriefes, haben Sie wirklich geistliche Kraft für den Alltag, um Gott Frucht zu bringen? Nichts gegen gute Ratschläge, ne? Kindererziehung und was es auch immer sein mag. Das alles hat ja seinen Platz, aber auf der Grundlage der Glaubensgerechtigkeit. Und da mangelt es. Genau da mangelt es. Und deshalb die Frage auch an uns. Versteht ihr oder versteht ihr nicht? Begreift ihr das? Ist das die Kraftquelle für euch? Jeden Tag aufs Neue. Geht ihr mit diesen Wahrheiten um in eurem täglichen Glaubensleben? Das ist doch die Frage. Danke ich Gott täglich dafür, dass er meine sündige Natur, an der nichts Gutes ist und die nicht zu verbessern ist, mit ans Kreuz genommen hat. Ich ein für alle Mal in Christus der Sünde gestorben bin, obwohl diese sündige Natur sich immer wieder meldet. Ja, danke ich dafür, dass er mein Leben ist, das Gott verherrlicht. Er, in ihm habe ich es, nur in ihm, ausschließlich in ihm. Wisset ihr nicht, schreibt der Apostel Paulus den Römern, Römer Kapitel 6, wisset ihr nicht, wie steht das mit uns? Versteht ihr noch nicht? Wieso versteht ihr denn nicht? Könnte der Grund für unser mangelndes Verstehen vielleicht in einer irdischen Gesinnung liegen? Dass uns die irdischen Dinge wichtiger sind als die himmlischen, die geistlichen Dinge? Lasst uns zum Schluss bedenken, dass unser Herr mit seinem Tadel und seinem Mahnwort hütet euch, ne? Ist ein Mahnwort. Ihr Kleingläubigen ist ein Tadel. Dass unser Herr mit seinem Tadel und seinem Mahnwort uns hier nicht unter das Gesetz stellt. Das ist ganz wichtig. Unter der Herrschaft einer Gnade, die unser ganzes Leben umspannt, ganz egal wie es läuft, ganz egal wie weit wir oder wie wenig wir fortgeschritten sind in der Heiligung, in der Nachfolge Jesu, die unser ganzes Leben umspannt, diese Gnade, die wir haben in der Glaubensgerechtigkeit. Unter dieser Herrschaft der Gnade ermahnt er uns dazu, unser geistliches Verständnis nicht durch eine irdische Gesinnung zu trüben. Und nicht von ungefähr schließt sich unserem Text das Zeugnis des Petrus an, was wir bereits erwähnt haben, du bist Christus. Darum geht's. Du bist Christus. Und in dir haben wir, das dürfen wir nun sagen, vom Verständnis des Evangeliums her, alles, was wir brauchen, was das Herz unseres himmlischen Vaters erfreut. Du bist Christus. Er steht im Zentrum. In ihm, unter seiner Gnade, wollen wir auch die Ermahnung beherzigen. Hütet euch vor der Lehre, vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Nur unter seiner Gnade, nicht unter Gesetz. Ne? Unser geistliches Immunsystem muss gestärkt werden. Als Abraham eine Begegnung mit Melchisedek gehabt hatte, dem Priesterkönig der Gerechtigkeit und des Friedens, wie der Hebräerbrief sagt, gleich dem Sohne Gottes, vielleicht ist es auch selbst gewesen, ja, dieser Melchisedek, der präexistente Christus, so nennt man das ja. Wie dem auch sei, gleich dem Sohn Gottes, heißt es im Hebräerbrief. Als Abraham eine Begegnung gehabt hat mit diesem Priesterkönig, da fiel es ihm leicht, das Angebot des Königs von Sodom abzuschlagen und auszuschlagen und auf die im Kriege gemachte Beute zu verzichten. Nicht einen Schuhriemen nehme ich von dir, nicht einen Schuhriemen. Da fällt es uns leicht, die irdischen Dinge loszulassen und sie unter dem Gesichtspunkt der Verherrlichung Gottes zu gebrauchen und damit umzugehen. Uns auch daran erfreuen zu können. Ja? Wir sagen ja nicht, dass man sich an den irdischen Dingen nicht erfreuen darf. Aber die Prioritäten müssen richtig sein bei uns. Ja? Die Akzente müssen richtig sein. Niemand lebt davon, sagt der Herr Jesus, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Muss man sich mal einprägen. Ne? Du kannst ein noch so dickes Bankkonto haben, du lebst nicht davon. Wovon lebst du denn? Vom Wort Gottes. Vom Wort Gottes, vom Evangelium, von der Gnade Jesu, von Christus. Davon lebst du. Er ist das Brot des Lebens. Ne? Und je größer und klarer uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes wird in der Fülle seiner Liebe und Gnade, desto leichter fällt es uns, am ersten nach Gottes Reich zu trachten und dem Fallstrick der falschen Lehre zu entgehen. Und darum, um noch einmal auf 1. Korinther 5 zurückzukommen, Passafest, Sauerteig, feg den alten Sauerteig aus, da sagt der Apostel Paulus in diesem Zusammenhang, ihr seid ja ungesäuert. Fegt den alten Sauerteig aus, oder hier mit Jesus gesprochen, hütet euch vor dem Sauerteig, vor der falschen Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, denn ihr seid schon befreit am Kreuz auf Golgatha. Ihr seid schon Süßteig. Ihr seid schon gelöst von all dem, was nicht taugt und euer Glaubensleben hindern will. Das ist Gnade. Das war nicht Gesetz, sondern Gnade. Da stellt Paulus die Korinther, bei denen er so vieles zu bemängeln hatte, auf den Boden der Gnade. Und so kann ich uns im Sinne unseres Heilandes keine bessere Ermahnung mit auf den Weg geben, um seiner Warnung nachkommen zu können. Bleibe in Jesus. Bleibe in Jesus. Er ist deine Weisheit. Bleibe in Jesus. Er ist deine Gerechtigkeit. Bleibe in Jesus. Er ist deine Heiligung. Bleibe in Jesus. Er ist deine Erlösung. Bleibe in Jesus, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, dem Erhöhten und Wiederkommenden Herrn. Bleibe in Jesus Christus durch den Glauben an sein Wort der Wahrheit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, auch heute Morgen. Gib uns Gnade, in dir zu bleiben, Herr Jesus. Alles in dir zu finden, immer wieder und darüber froh zu werden, dass wir wirklich und wahrhaft alles in dir haben. Amen.